Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
In dieser Episode des Unternehmer Academy Podcasts hören wir in einen Mentoren-Media-Verlagstalk rein. Der wurde erst vor ein paar Tagen gestreamt. Wer es lieber mit Bild sehen möchte, der YouTube-Link ist in den Shownotes verlinkt. Es geht um viele unternehmerisch relevante Themen und natürlich eine Menge Bücher aus dem Mentoren-Media-Verlag. Und ja, es geht darum, die Welt zu verändern.
Es ist wieder mal Zeit für einen Mentoren-Media-Verlagstalk, weil wir über so viele Bücher sprechen müssen, die in der letzten Zeit erschienen ist. Aber wir reden, ja, man könnte es auch drehen, habe ich gerade festgestellt. Man hätte noch den ganzen Tisch jetzt drehen können, aber ist egal. Ja. Und ich habe hier so eine kleine Selektion mitgebracht. Es ist immer unvollständig, was wir machen, aber heute wollen wir einfach mal wieder durch unser Verlagsprogramm gehen, ein bisschen was über die Autoren sagen, die ein oder andere Geschichte, die sich hinter dem Buch vielleicht versteckt. Und ich greife einfach mal zu. Jürgen Wulff mit einem ganz spannenden Buch. Das ist tatsächlich eine kleine Geschichte. Das hat er für einen Kunden konzipiert. Mhm. Und als er das für den Kunden, diese Ausführung geschrieben hat, hat er eigentlich dann irgendwann mal gesagt, es ist ein Buch. Und dann hat er uns angerufen, macht er das? Und das ist ein ganz spannendes Thema. Da sind wir auch manchmal, kommen wir auch an unsere Grenzen. Das ist nämlich tatsächlich Führung mit diesen neuen Generationen, sage ich mal, die eine andere Auffassung haben. Wir sind noch, sage ich mal, diese klassischen Boomer. Also habe lange Zeit mit dem Begriff gefremdelt, aber wenn du dann heute liest, was ein Boomer ist, ne, das ist die sich durch Arbeit definieren, viel zu viel arbeiten, sind wir. Ne? Das ist tatsächlich. Und dann gibt es die Generation, wobei ich das nicht so ganz verstehe, weil ich habe auch eine Work-Life-Balance, weil während ich arbeite, fühle ich mich gut.
Naja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich hade schon mit diesem Begriff Work-Life-Balance, weil das impliziert, dass ich morgens um 8 aus dem Haus gehe, mein Leben verlasse und die Arbeit beginne und abends um 17 Uhr, ja, 9 to 5 oder wann auch immer, spielt jetzt keine Rolle, sozusagen die Arbeit verlasse und mein Leben beginne. Und das muss im Balance sein. Und das ist für mich ein völlig falsches Weltbild. Für mich gibt es eine Life-Balance. Ja, das ist viel, viel, weil Leben ist alles und das muss in Balance sein. Und was hier das Besondere ist, hier geht es ja nicht um diese junge Generation, über die Millennials oder wie man immer das ausspricht oder die XYZ-Generation, sondern um den Mix.
Ach, ja. Mann, wir sind auch drauf. Wir sind hier.
Genau. Wenn man das zeigt hier in die Kamera, dann ist hier, das sind die, was ist das S? Sind die Spätgeborenen oder keine Ahnung.
Ja, Babyboomer,
also das Generation XYZ, ja. Genau. Und die Millennials fehlen und so weiter. Aber hier sieht man, hier geht es also um den Mix. Und das ist natürlich auch in größeren Unternehmen eine riesen Herausforderung. Wir haben jetzt gerade heute wieder ein Bewerbungsgespräch gehabt, wo es darum geht, ich möchte meine Work-Life-Balance haben. Und ich habe jetzt mittlerweile so viel gelernt, auch durch solche Bücher, dass ich dann meinen Mund halte und das nicht kommentiere, weil ich weiß, diese Menschen, die wir beschäftigen zum Beispiel, die sind hoch motiviert und sind wirklich toll bei der Sache, auf eine andere Art, wie wir das machen würden. Und dir fällt es noch etwas leichter wie mir, deswegen übernimmst du viele Führungsaufgaben. Ich bin da nicht ganz so kompatibel und
es sind herausfordernde Zeiten, deswegen ist das ein sehr geniales Buch, weil es geht ja, ich glaube, wir sind so die mit der Extrameile. Du siehst irgendetwas und dann machst du die.
Noch nie haben so viele unterschiedliche Generationen gleichzeitig in Unternehmen gearbeitet. Ja? Jeder bringt seine eigenen Werte, Erfahrungen und Arbeitsweisen mit. Und das stimmt. Ne? Das Potenzial ist enorm. Die Herausforderungen sind es auch. Wie gelingt es also, diese Vielfalt in Unternehmen zu einem echten Erfolgsfaktor zu machen?
Also das. Und jetzt verrate ich vielleicht ein kleines Geheimnis, denn bei Führungsproblemen habe ich eine Nummer in meinem Telefon eingespeichert und das ist die Nummer von diesem Autor. Ja. Und erst vor kurzem war er gerade beim Einkaufen in Hamburg und hat dann gesagt, naja, Volker, dann setze ich mich jetzt mal auf die Bank und dann erzähl mal.
Mhm, genau.
Und dann haben wir in 15 Minuten, sag ich mal, eine Lösung für etwas gefunden mit guter Sprache. Also er ist ein wirklicher Meister, hat auch viele Bücher. Wir haben auch Die Welt ist kein Planschbecken und Gesagt ist nicht getan. Das ist bei uns als Hörbuch erschienen. Also eine wirkliche toller Autor, wenn es um das Thema Führung geht.
Ja.
Auch sehr stark gebucht in Unternehmen und Behörden.
Ja.
Ja, und jetzt kommt die Vielfalt des Mentoren-Media-Verlags zutage, was mir immer mehr Freude macht, dass wir in so vielen unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind und es werden deutlich mehr in der Zukunft. Das heißt, wir haben weitreichende Entscheidungen getroffen, wo wir hinwollen. Ja. Und das heißt, das ein oder andere Kochbuch und Reiseführer, es kommen halt doch deutlich mehr Dinge bei uns dazu in den nächsten Monaten schon. Aber Kinderbücher waren schon immer eigentlich relativ schnell da, obwohl wir jetzt, sag ich mal, am Anfang gar keine Expertise dazu hatten.
Erstens das und das, was eben auch dazu kommt, ist eine eigene Marke dafür. Aber gemacht haben wir es schon relativ früh.
Genau, wir haben sie noch unter Herodot, aber demnächst wird das alles nochmal richtig, ja. Richtig schön.
In einem eigenen Imprint.
Genau, und dass man es auch gleich sieht, dass es ein bisschen kind- und jugendgerecht ist. Lücke Eira, das ist ein Buch, den Autor haben wir auf der Buchmesse in Leipzig kennengelernt. Ja. Und ein Jahr später war er bei unserem Stand und hat dieses Buch präsentiert und er hat selbst einen eigenen Stand, also auch ein mustergültiger Autor, der sehr viel Aktivität an den Tag legt, weil ihm das, weil es von Herzen kommt. Und da gibt es auch ein Puppentheaterstück von Christoph Buchfink. Und ich muss noch erzählen, also an seinem Stand an der Buchmesse Leipzig hat er dieses Buch genommen, hatte das irgendwie so schön in Folie eingepackt und hat das in einen Eisblock eingefroren, weil da geht es um einen Gletscher. Und während dieser Tage ist das Eis halt immer weiter abgetaut. Tatsächlich ist das Buch, aber ich weiß gar nicht, ist es rausgekommen? Ich glaube nicht, nein. Das war völlige, also ein Tag war er damit beschäftigt, es aus dem Behälter rauszubekommen. Aber sehr spannende Geschichte, tolle Figuren. Also hier lohnt es sich tatsächlich Buch zu lesen. Aber wenn Christoph Buchfink mit seinem Theater unterwegs ist, ist es auch eine absolute Empfehlung, dort vorbeizuschauen. Ganz, ganz lebendige, selbstgebaute Figuren. Das ist so, ja. Also ganzheitlich, was er macht.
Ja, das Spannende ist ja, weil du sagst, warum diese Eisblöcke und warum dieser Gletscher, der Gletscher schmilzt halt und dann wohnen halt ein paar Wesen, nicht unbedingt Menschen, aber das ist halt für Kinderbücher ideal, weil dann halt mit Figuren gearbeitet wird, wo man sich identifizieren kann, positive und weniger positive und die weniger positiven haben trotzdem einen positiven Kern. Die sind halt so, also wie das richtige Leben und die kämpfen darum, ja, was passiert mit ihrem Gletscher? Und wenn du das mal von innen zeigst.
Das muss ich zeigen. Ne?
Das hat was von Herr der Ringe. Ja.
So. Ja.
Und
ist ja auch genauso eine Welt. Wenn das ganz genau ist, ist sie genauso konzipiert.
Eine eigene Welt.
Gibt es einen Weg, der in dem Buch, in der Geschichte beschritten wird. Und natürlich passieren an verschiedenen Stellen Abenteuer. Und ich verrate nicht so viel, dass natürlich die Menschen, die nicht so ganz netten sind in der Geschichte. Ne? Ja. Das ist die perfekte Überleitung. Auch hier geht es zur Sache.
Hier geht es um Menschen, die nicht so nett sind.
Genau. Das ist auch eine, witzigerweise jetzt auch eine Autorin, die wir auf einer Messe kennengelernt haben, die uns da so ein bisschen beeindruckt hat, weil sie...
Auf der Mainzer Buchmesse
ja,
war das.
Ja, weil sie wirklich ein bisschen... ich glaube, das darf man sagen, weil sie so ein bisschen durchgeknallt ist. Und,
im positiven Sinne.
Ja, ja. Nein,
anders als andere.
Ja. Ich finde das ja sehr spannend. Und sie schreibt... ist jetzt nicht die ganz leichte Kost, sondern das ist schon auch, also sie geht wirklich zur Sache. Das ist ein Krimi, der bei uns hier in der Region spielt. Und das war auch so für uns die Entscheidung. Wir sitzen in Ingelheim, das ist in Rheinhessen. Und wenn es da eine Rheinhessen-Krimi-Reihe gibt, dann dürfen wir das machen. Und Mord im Land der Windriesen, also wer auf Krimis steht und vielleicht nicht ganz zart beseitet ist, der findet dort gute Unterhaltung, eine schöne Beschreibung der Region. Also sehr, sehr, sehr zu empfehlen, diese Reihe für Krimi-Fans. Und vier Stück werden es am Ende werden.
Vielleicht und nicht
noch
nur,
mehr.
Ja, genau. Und nicht nur aus Rheinhessen, aber es ist natürlich schön, wenn man hier mal zu Urlaub ist, zu Besuch ist oder für die Einheimischen, hier ist ja ein großes Gebiet. Das spielt ja an Orten, die es wirklich gibt. Ne? Das ist fantastisch.
Also sie macht es auch sehr gut. Also das heißt auch, tatsächlich ist jetzt gerade dieses erste Buch Mord im Land der Windriesen. Also man kann jedes Buch einzeln lesen. Das ist immer eine ganz wichtige Botschaft. Es ist jetzt zwar, die Charaktere entwickeln sich auch ein bisschen weiter, aber nichtsdestotrotz ist es ein abgeschlossener Roman. Aber hier tatsächlich, ja, wer durch Rheinhessen fährt, der weiß, was das bedeutet, Windriesen. Denn überall, wo man hinguckt, stehen die Windräder. Und eigentlich eine gute Idee, das tatsächlich so im Mittelpunkt eines Krimis zu machen, weil es wirklich ja ein Thema ist hier. Im zweiten Buch geht es um Kreisel, ne? Das ist aber tatsächlich hier, wer mal nach Ingelheim kommt, der versteht auch das, ja. Das ist denn, ich glaube, das ist Kreisel City, ne? Das ist.
Ja, es gibt ja einen gewissen Kreiselwahn.
Ja, das heißt, man fährt hier, glaube ich.
Und dort, wo es sinnvoll ist, wir hatten hier am Ort.
Da ist keiner, oder was?
Da ist eine abgebaut worden.
Okay.
Gegen eine Ampelkreuzung, ja, wo ich gedacht habe, what the hell?
Also Ingelheim ist speziell, aber das ist eine Nebensache. Gerd Knebel, das ist natürlich Freundschaft im Abseits. Das ist eigentlich ein spannendes Buch. Das ist mit einer Co-Autorin entstanden, also Gerd Knebel von Badesalz, und die haben
eine Hälfte von Badesalz.
Genau. Ja. Und die haben sich halt so die Bälle zugeworfen und daraus ist dieser Roman eine sehr merkwürdige Geschichte, ein Rechtsradikaler, der im Prinzip mit einer eher linken Journalistin zusammen ein Detektivbüro macht. Und daraus entsteht natürlich eine absurde Geschichte. Aber es hat einen, ich habe da mit Gerd oft drüber gesprochen, es hat natürlich auch einen, da ist ein wahrer Kern drin. Das heißt, er sieht da jemanden auch vor sich, der auch tatsächlich aus dieser Szene gekommen ist und heute das alles sehr bereut und tatsächlich ein, wie sagt man das, richtig guter Mensch geworden ist. Und das ist so ein bisschen auch etwas, was hier so im Hintergrund passiert.
Ja. Ja, das ist ja der Grund, warum wir solche Bücher machen, weil da immer auch eine Botschaft hinten dran ist. Ja.
Und unterhaltsam.
Ja, es muss unterhaltsam sein. Also diese Botschaft nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und nicht so ganz, ganz offensiv, sondern so ein bisschen unter der Tür durchschieben. Das ist so eine Beschreibung, die wir sehr gerne mögen.
Und dann halt auch, also wirklich ein herzensguter Mensch. Das ist natürlich auch immer, also viele unserer Autorinnen und Autorinnen, das ist mittlerweile, würde ich das durchaus auch als Freundschaft bezeichnen, was da passiert ist. Insofern auch schön, dass es Freundschaft im Abseits heißt, obwohl sie nicht im Abseits ist, ja. Wir kommen zu den Ernsten, obwohl das auch ernst ist, aber das ist so ein ganz ernstes Thema. Burnout. Das ist so, wir hatten das, glaube ich, jetzt gerade bei dem Führungsbuch von Jürgen Wolf gesagt, was für ein Pensum wir manchmal hinlegen und
manchmal
unsere Frauen auch irritiert sind manchmal über das, was wir so machen. Und ich finde das immer so spannend, dass es halt tatsächlich manche Menschen gibt, die dann ausbrennen. Und andere, für andere ist das halt Treibstoff und sie aus diesem Tun gibt es dann noch mehr Energie und dann kommt noch mehr Energie. Ja. Aber es gibt halt Menschen, die wirklich dann ausbrennen und wenn dann das, und das ist das, was Thomas Mehr in seinem Buch er selbst erlebt hat und im Prinzip Strategien entwickelt, wie man da rauskommt, wenn es dann in allen Bereichen brennt. Das heißt Familie, Beruf und wirklich nichts mehr funktioniert und man eigentlich nur noch da liegt und nichts mehr machen kann.
Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, als ich mit ihm gesprochen habe und wir überlegt haben, ob wir sein Buch machen. Dann habe ich gesagt, ja, es gibt ja schon Bücher über Therapien und so. Und er hat ja auch er hat Medizin studiert, ist kein Arzt, aber hat Medizin studiert, also kein niedergelassener Arzt, der hat Wirtschaftsjournalistik studiert, nein, Medizinjournalistik so rum. Das heißt, er weiß, wovon er spricht, er kann eben auch schreiben. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt schon so viele Bücher. Und dann sagt er, ja, es ist kein Therapiebuch, es geht nicht um Behandlung, sondern um Prävention, aber auch sowas. Und dann habe ich dann gesagt, es gibt auch schon so viele Bücher über Prävention. Ich hätte gerne ein Buch gehabt, was passiert zum Beispiel, wenn jemand so wie er, Top-Führungskraft, Burnout hat und 2 Jahre sozusagen in der Reha ist, also im Sanatorium landet. Was passiert, wenn der zurückkommt ins Unternehmen nach 2 Jahren? Diese Behandlung im Sanatorium ist ja keine körperliche Schwäche, also dem fehlt kein Bein. Der hat keine Augenklappe, der hat keine Narben, der sieht aus wie das blühende Leben, weil neben den Behandlungen hat er vor allen Dingen im Garten gelegen, hat sich gesonnt. Das heißt, er sieht aus wie das blühende Leben, er hinkt nicht, hat gar nichts. So, der kommt nach 2 Jahren zurück, einigermaßen wiederhergestellt, ja. Die Ärzte sagen geheilt, aber ja, wenn du sowas erlebt hast, das macht was mit dir. Und dann kommt der erste Kollege aus dem Flur raus und sagt, oh, hast du mal 2 Jahre Urlaub gemacht? Dann kannst du direkt wieder ins Sanatorium, ja. Und dann habe ich ihm erzählt, diese Geschichte, dass ich das gerne hätte. Da guckt er mich an und sagt, ja, darum geht's in meinem Buch. Ja, eben auch, ja. Naja. Auch. Also das thematisiert er eben auch. Das ist eben auch hilfreich für Kollegen, für Vorgesetzte.
Das ist, da wollte ich gerade hin, das heißt Angehörige. Das heißt, es ist ein bisschen, der Vergleich ist vielleicht hart, aber das hat ein bisschen was von Alkoholismus. Das heißt, du musst mit dem umgehen, was da passiert. Ja. Und von Burnout ist nicht nur derjenige, der ausgebrannt ist, betroffen, sondern das ganze Umfeld ist davon betroffen.
Ja,
und insbesondere die Familie. Man kann sich sehr gut vorstellen, irgendein Manager, der vielleicht gut dafür gesorgt hat, dass die Familie lebt. Und wenn er als Hauptverdiener irgendwann ausfällt, dann hat das nicht Konsequenzen.
Nicht nur Hauptverdiener, sondern eben auch dieser Blick nach oben von den Kindern, von der Frau vielleicht.
Ja, und du fällst ja dann auch oft in allen Rollen aus. Ja. Das heißt, nicht nur in der unternehmerischen Rolle vielleicht, dass du sagst, ich bringe das Geld rein und alles ist gut, sondern du fällst in der Vaterrolle aus, all diese Dinge in der Partnerschaftsrolle und genau dieses Buch deckt genau diese Dinge ab, also ein wertvoller Ratgeber von Thomas Mehr, also nur zu empfehlen, wenn man irgendwie im Umfeld dieses Problem erkennt, das ist das Buch der Wahl. Ja, schon ein bisschen länger her, aber immer noch, aus der Branche, wo ich kenne, passiert das gerade mit voller Wucht, ja, das heißt, es kommen Technologien, die hauen Prozesse weg, die jahrzehntelang funktioniert haben und das in einer Geschwindigkeit. Dieses Buch ist, oft haben ja Bücher, die so eine Situation beschreiben, den Nachteil, dass sie alt werden. Dieses Buch ist tatsächlich immer noch hochaktuell von Michael Lieser. Zerstörung in der Wirtschaft ist tatsächlich von Geschäftsmodellen ist an der Tagesordnung.
Naja, sagen wir mal so, das Verändern von Geschäftsmodellen gibt es schon immer, schon seit 6.000 Jahren.
Aber ich rede ja nicht von Veränderung.
Eben. Ja. Genau. Und früher, wir haben auch dieses Wort Innovation, dann kommt was Neues und so weiter. Das, was wir momentan erleben, ist keine Innovation, das ist Disruption. Und das bedeutet, dass sich alles massiv ändert. Ja. Also selbst ich behaupte jetzt, da mögen mir Wissenschaftler widersprechen, ich behaupte jetzt, die Einführung der Dampfmaschine war nicht so disruptiv, weil es die manuelle Arbeit mit der mechanischen ersetzt hat. Aber es war immer noch Arbeit. Es gibt heute
der Hebel, der heute gerade sich auftut, ist ein völlig anderer. Ich weiß nicht, wie viel Arbeiter die Dampfmaschine ersetzt hat. Jeder, der mit zum Beispiel künstlicher Intelligenz arbeitet, weiß auf einmal, dass er Dinge machen kann, die er vorher nicht machen konnte.
Ich bin im Studium Taxi gefahren, deswegen habe ich da so ein bisschen, um ein bisschen Geld zu verdienen, und deswegen habe ich da so einen Draht hin und ehemalige Kollegen und so haben gesagt, Mensch, willst du nicht da kommen, wir demonstrieren. Ich habe gesagt, du, ich bin seit 30 Jahren kein Taxi mehr gefahren. Also nicht als Fahrer, ja, als Gast schon. Ja. Gegen oder für was demonstriert ihr denn? Und dann sagen die zu mir, wir demonstrieren gegen diese Uber-Fahrer. Weil früher gab es eine Taxizentrale, ja, mit so und so viel Autos, das war limitiert, konnte die Kommune festlegen, wie viele Taxis es gibt. Und dann wusstest du, okay, du hast deinen Auftrag, ja. Und sagen, gibt's Uber, das ist in keiner Zentrale angeschlossen, das ist günstiger, es ist einfacher.
Plattformbetrieb, ja.
So. Und dagegen haben sie demonstriert, ohne zu merken, dass das gar nicht das Thema ist.
Ja.
Also, ich schätze, so in 2 Jahren reden wir auch nicht mehr über Uber, jedenfalls nicht mehr über Uber mit Fahrern. Es gibt gar keine Fahrer. Da gibt es doch keine Uber-Fahrer mehr.
Es ist ein schönes Beispiel. Man versucht ja auch zum Beispiel dann, Taxis dürfen ja auf den Busspuren fahren. Also man versucht da so Privilegien aufzubauen. Aber das ist Augenwischerei. Also das ist wirklich, und ich komme ja aus der Branche Audio. Und ich habe vor kurzem Videoclips gesehen von den Synchronsprechern, die halt wirklich für den Erhalt des Synchronsprechens und dieser Kunstsparte werben. Nein, das ist vorbei. Einfach ganz ehrlich, ist es vorbei. Die Zukunft wird sein, der amerikanische Film wird mit den Originalstimmen in Sekundenschnelle in die deutsche Version umgerechnet.
Ja.
Das und kein vernünftiger Unternehmer wird auf das alte Modell zurückgreifen. Lediglich noch, wenn irgendwie hier so jemand, Tom Hanks hat eine deutsche Stimme und dann sagt man halt, ach komm, ja. Solange ich noch Zugriff auf diese deutsche Stimme habe, das sind die Leute gewöhnt, mache ich das vielleicht.
Ja, aber auch das, wenn der entsprechende Sprecher sagt, ich lasse meine Stimme digitalisieren.
Wäre der nächste Schritt.
Es gibt ein schönes Beispiel mit dem Pumuckl, oder?
Genau, wäre der nächste Schritt. Ich sag mal, wer eine gute Synchronstimme hat, die gute Hollywood-Stars gesprochen hat, wird das natürlich nicht machen im Moment, weil das einfach noch so ein Garant ist, da vielleicht fünf Jahre oder 10 Jahre das Business zu verlängern. Aber ich habe dann das Argument gehört, KI-Stimmen haben kein Herz, sind nicht persönlich. Das, was ich gehört habe, ist, es klingt sehr emotional. Und da geht es, ich gönne jedem, der den Job macht und ihn noch machen kann, aber die Ehrlichkeit ist, das ist ein Bereich, den wird es so nicht mehr geben. Und da muss man sich halt neu aufstellen und sich überlegen, was tue ich? Vielleicht gehe ich auf die Bühne, vielleicht gehe ich auf, also 1000 Dinge muss man sich da überlegen, aber nicht an alten Sachen festkleben.
Und Michael Lieser, der Autor, hat Einblick in Bereiche, die Normalsterblicher nicht so hat, ja, inklusive persönlicher Gespräche mit Elon Musk und ähnlichen Größen. Ja, das muss man einfach angucken.
Also umstrittene Persönlichkeit, aber da sind wir wieder auch bei dem Thema Polarisieren. Ich sage, manche Leute sagen, ich kann mit der politischen Ausrichtung von Elon Musk nichts anfangen. Ich setze dagegen. Ich finde es faszinierend, er hat ein Unternehmen und die Raketen können landen.
Ja,
und ich finde, das hat auch beides seinen Platz. Ja, das ist klassisches Polarisieren. Aber definitiv kann er sich auf die Fahne schreiben, dass er ganz viele Branchen revolutioniert hat. Und wenn man überlegt, dass die amerikanische Raumfahrt nur noch auf seinem Unternehmen basiert, ansonsten nicht mehr möglich war.
Nicht mehr möglich ist.
Ja, das muss man einfach mal so sagen. Und diese Internet-Ausleuchtung in Gegenden der Welt, die es vorher nicht gab. Das heißt, das ist wirklich ein Mensch, der die Welt verändert hat und kommt natürlich im Buch von Michael Lieser entsprechend vor.
Aber auch kritisch, was macht das mit uns Menschen? Was macht Disruption mit uns als Betroffenen, mit den Menschen, die Auslöser sind? Ja, das sieht man ja an diesem schönen Beispiel. Also hochspannend zu lesen.
Aber immer vor die Technologie setzen, sage ich dazu. Und nicht Angst davor haben. Es bringt nichts. Also sie ist da und wir sollten sie intelligent nutzen. Und jeder, der halt auch mit schon KI experimentiert hat, weiß, wenn man vorne ja nicht intelligente Sachen reingibt, dann kommen hinten auch keine intelligenten Sachen raus.
Shit in, shit out.
Genau. Und das ist, also und ich finde das auch wieder beruhigend. Mag sich vielleicht auch in 5 oder 10 Jahren vielleicht etwas verändern, wobei ich halt glaube, dass auch nicht umsonst der ein oder andere in diesem KI-Bereich aufgehört hat, mit Internetseiten zu trainieren.
Ich habe
weil die wollen nämlich nicht ganz so viel krudes Zeug in ihrem Lernmaterial haben.
Genau. Ich habe gestern Abend ein LinkedIn-Video gesehen von jemandem, den du auch kennst, der beschreibt, wie er mit ChatGPT was macht. Ja. Und die Ergebnisse waren nicht gut. Und ich denke, was erzählt er da? Weil man sieht dann oben, welches Modell er nimmt.
Mhm. Für falsches Modell?
Falsches Modell, damit es angefangen.
Falsches Modell zur falschen Aufgabe.
Uraltes falsches Modell für die Aufgabenstellung. Also es gibt kein falsches Modell, aber für die Aufgabenstellung ist das falsche Modell gewählt. Und mit Prompts, die 2 Zeilen lang sind, wo ich denke, ja, also da kann nichts rauskommen.
Also wie gesagt, ich glaube, wir sind aufgefordert, das uns mit dieser Technologie auseinanderzusetzen und das Beste draus zu machen. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich sehe da nur die Möglichkeiten. Bei allem, was da verschwindet, wo ich auch sage, oh, schade, war ich 30 Jahre mit dran beteiligt, dass man das machen konnte. Jetzt kann ich lange jammern. Etwas, was weg ist, ist weg. Und da mache ich mich lieber sehr schnell ehrlich.
Naja, muss man mal gucken. Ja. Vinyl gibt es immer noch. Ja. Oder wieder.
Mag ja sein. Es kann ja auch durchaus sein, dass wir den Wert von Dingen erkennen, wenn sie eine Zeit lang nicht mehr da waren.
Ja, dass wir dann sagen, dieses Buch ist von Hand gesprochen, sozusagen.
Ja, genau. So, dann kommen wir nochmal Führung in dieser Ausgabe hier unseres Mentoren Media Verlags, wo wir einfach mal über so ein paar Bücher, die wir gerade aus unserem reichhaltigen Regal gegriffen haben, das können wir ganz schnell machen hier. Das ist für alle, die gequält sind durch den Führungsstil der 80er Jahre oder halt den selbst nicht mehr anwenden wollen und wie sie da rauskommen. Also Bad Boss Breaking, jeder kennt das. Und Mark Kaffenberger hat auf der Leipziger Buchmesse auch schöne Beispiele gebracht, dass es heute immer noch Fälle gibt, wo ein Leitsordner hinter Menschen hergeworfen wird. Und das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Und er gibt die verschiedenen Methoden der Führung und vor allen Dingen, wie wir das hinter uns lassen können. Also ein ganz, ganz wertvoller Beitrag, der für uns ja auch wichtig ist. Das entspricht absolut unseren Werten, weil wir wollen gesunde, gute Unternehmen haben, in denen so eine Kultur gar keinen Platz mehr hat.
Ja, der Autor ist extrem kompetent, darüber zu schreiben. Und es ist, der Titel ist so ein bisschen provokant, ja, so darf er auch sein, aber es werden Lösungen gezeigt. Das war auch Marc ganz, ganz wichtig und er zeigt gute Lösungen auf.
Ja, und zufällige Ähnlichkeit mit einem Filmtitel sind gewollt.
Rein zufällig gewollt.
Rein zufällig gewollt. Und er ist ein riesen Badesalz-Fan, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Das macht Menschen ja immer sympathisch.
Ja.
Unsere kleine Fokusreihe, da kann ich...
Zwei Beispiele,
die wird immer größer. Das ist Wissen kompakt. Ich liebe diese Reihe, weil...
Die wächst auch sehr stark. Ja,
also da gehört auch die Darmverschwörung dazu. Ist ein Thema, das mich massiv interessiert. Und man kann mit diesen Büchern arbeiten. Was haben wir hier dann? Lila Landgraf. Zu dem Thema Bühnen haben wir sogar zwei. Sonja Gründemann auch noch.
Auch ein tolles Buch.
Ein tolles Buch.
Also, auch als Fokusinsider.
Genau, so ein bisschen... Also, Sie haben ein ähnliches Thema, Daniela Landgraf mit Gestern schüchtern, heute Bühnenprofi. Aber Sie haben beide.
Löst du das Thema aus unterschiedlichen
Gründen? Genau, Sie haben beide so ein bisschen andere Herangehensweise. Also da lohnt es sich, wer das Thema hat, mal genau zu schauen, welcher Weg der richtige ist. Aber beide sind gut.
Ja.
Und beide sind ein tolles Beispiel, weil es tolle, starke Frauen auf Bühnen sind. Bei Daniela halt nochmal besonders hervorzuheben, dass sie halt auch, ja, tatsächlich mit dem Tourette-Syndrom halt auch es nicht leicht hat auf einer Bühne und sie das heute meistert und erst vor kurzem vor 1200 Leuten gesprochen hat mit einer Wahnsinns-Keynote, wo die Tränen kommen, ja? Volker Wiedemann, Finanzen verstehen und clever managen, man braucht dazu gar nichts sagen, das ist etwas, ein klares Buch. Witzigerweise auf der Leipziger Buchmesse, da war jemand, habt ihr nicht ein Buch zu dem, und dann hattest du das rausgeholt. Also, und da haben wir ganz viele. Diese Focus Insight-Reihe lohnt sich tatsächlich. Thema Mobbing, auch ein Thema, das, sag ich mal, vielleicht aus meinem Gefühl schon wieder so ein bisschen abklingt. Aber mit dem Gendern haben wir auch einen Titel, der sich damit beschäftigt. Und zwar sogar ganz clever, weil es geht nicht darum, dass man einfach immer dieses Binnen-Ding macht, sondern es gibt viele Methoden, das sehr clever zu machen, dass man alle sieht, dass man alle mitnimmt. Also wirklich unterschiedlichsten Themen.
Nicht so dogmatisch, sondern wirklich lösungsorientiert.
Und da werden in Zukunft immer noch mehr in unserer Fokus-Insight-Reihe. Ja.
Also wenn ich das in der Hand halte, unser lieber Kajetan Brandstätter, das ist schon ein Werk, ne, finde ich. Und das ist ein toller Typ. Ich bin immer fasziniert von ihm. Das ist ja jemand, der brennt für sein Thema wie kaum ein Zweiter, oder?
Nein, deswegen heißt er auch Brandstätter. Also deswegen, das ist wirklich ein Netzwerker vor dem Herrn, hat verschiedene Stationen in der Wirtschaft, tatsächlich auch hart gearbeitet in der Gastronomie und irgendwann, ich weiß gar nicht, Hundefutter hat er verkauft. Also er hat wirklich einiges gemacht, bis er halt irgendwie das Netzwerken für sich gefunden hat, hat mehrere so Business-Verbindungen aufgebaut, so Clubs und jetzt ein ganz großes Netzwerk, das durchaus auch den ganz großen Mitbewerber schon an der einen oder anderen Stelle zucken lässt, weil er das halt wirklich macht, eine Geschäftsstelle nach der anderen auf. Also er ist wirklich...
Ja, und er versteht halt, was die Menschen brauchen. Ne? Das geht also nicht nur um die Vertretung im politischen Berlin, sondern was brauchen denn die Mitglieder von so einem Unternehmensverband?
Also hier geht es um das klassische Netzwerken. Kajetan Brandstätter kann ich anrufen und kann sagen, Kajetan, ich brauche Unternehmen XY, das mir das und das macht. Und dann gibt es zwei Antworten. Ruf den und den an. Oder warte einen kleinen Moment, ich melde mich.
Ja, und dann, das funktioniert auch mal.
Ja, und dann braucht es halt einen Moment, weil er den direkten Kontakt vielleicht nicht hat. Und dann geht er ins Netzwerk und auf einmal hast du nicht nur ein oder drei Sachen, wo du dich am nächsten Tag melden kannst. Und das meine ich also. Also wirklich richtig vorbereitet. Da kannst du anrufen, die wissen, wer du bist. Von ihm kann man wirklich das Thema Netzwerken lernen und dazu kommt diese österreichisch, ich sag noch bayerische, weil er lebt lange Zeit in München, da hat er sich bestens, glaube ich, angepasst. Ja. Diese Gemütlichkeit kommt noch dazu, macht tolle Veranstaltungen, waren wir Anfang des Jahres, was sehr beeindruckend ist. Jetzt habe ich mal so den Weg eines Buches mitgebracht, ne? Also damit geht es dann immer los, Verkaufsevolution von Dirk Stöcker, also ein Buch zum Thema Verkaufen. Hier habe ich eine ganz tolle Rezension bekommen von jemandem, der gesagt hat, er hat mit dem ersten Tipp, den er in diesem Buch gelesen hat, gleich ein richtiges Geschäft eingefädelt. Und das sind eigentlich immer die schönsten Sachen, die man hört. Verkaufsbücher generell, das ist ein schwieriges Thema tatsächlich.
Es gibt so viele und es gibt so viele Versprechungen, ne? Ja. Und wir können noch so viel auf das Buch draufschreiben, aber Dirk Stöcker ist tatsächlich jemand, der das anders macht, der das wirklich mit einer hohen Ethik, mit tollen Werten sagt, nein, so wie das propagiert wird, funktioniert es nicht und soll es auch nicht funktionieren. Schaut, dass ihr euch noch im Spiegel angucken könnt, schaut, dass ihr die Bedürfnisse der Menschen befriedigt und macht das auf eine tolle Art und Weise. Das ist
auch ein empathisch, sympathisch bleiben und einfach authentisch und es sind wirklich sehr viele gute Tipps und weg mit diesen alten Nummern, wie man sich am Vorzimmer vorbeitäuscht und was es da alles gibt, weg damit. Mhm. Es gibt gute Methoden und er ist ein Fachmann und das ist halt auch eine Evolution des Buches. Es erscheint natürlich bei uns so in diesem Fall das Hardcover, dann ist es als Hörbuch draußen und
cool, als E-Book.
Als E-Book ist es draußen und dann haben wir uns vor kurzem auch noch entschieden, einfach weil tatsächlich der ein oder andere möchte in dem Buch arbeiten. Das macht man mit einem Hardcover seltener, aber mit so einem Taschenbuch arbeitet man schon mal und schreibt rein und macht sich Notizen. Das war die Entscheidung, dass wir gesagt haben, hier machen wir jetzt noch gezielt für die Menschen, die mit dem Buch arbeiten wollen, auch noch die, ja, auch etwas günstigere Taschenbuchfassung. Ja, das ist. Ja.
Da kannst du viel dazu sagen, Mona Witscherig, Gründen auf der Arbeitslosigkeit, weil du hast dich sehr intensiv mit ihr beschäftigt.
Ich dachte jetzt gerade, du unterstellst mir, dass ich irgendwann schon mal der Arbeitslosigkeit gegründet hätte. Nein, war ein Spaß. Also
ich glaube, warst du überhaupt schon mal arbeitslos?
Eigentlich nie. Nein, tatsächlich nicht. Ich war eigentlich immer selbstständig.
Eben, genau. Du warst immer selbstständig. Nein, deswegen gar nicht, sondern du hast dich mit ihr sehr intensiv beschäftigt. Du hast Interviews mit ihr geführt. Ja,
also das ist.
Und ich spreche dich deswegen an, weil ich habe schon öfter erlebt, dass du sagst, ey, ich habe ein Interview mit der Person geführt und das ist ganz besonders, das ist toll, wir haben da so einen kleinen Diamanten im Portfolio, aber das war bei ihr doch sehr besonders. Also es ist ja ein relativ trockenes Thema, es ist ein relevantes Thema, Gründen aus der Arbeitslosigkeit, also was mache ich, aber
eigentlich ist es ein Riesenthema, weil das heißt, wenn dich Arbeitslosigkeit erwischt, das heißt, du wirklich vielleicht aus dem Lieblingsjob rausgekegelt wird.
Was ja heute mit Disruption durchaus mal sein kann.
Ne? Genau, haben wir auch schon. Und dann ist das Thema, dass ich dann sage, jetzt mache ich das, was ich will, was mir gefällt und gehe da ganz genau dran und nutze auch diese Zeit. Und auch Thema in diesem Buch, es wird ja auch gefördert. Ja, das heißt also, wenn du das geschickt anstellst und da ist ja auch ein Thema drin, was dein Thema ist, nämlich du machst dann einen Businessplan. Und das ist natürlich jetzt gerade, wenn du vielleicht aus der Arbeitslosigkeit mit nicht so viel Kapital startest, ist es ja noch wichtiger, dass du richtig geplant dran gehst, damit du halt nicht, weil du möchtest ja erfolgreich aus der Arbeitslosigkeit gründen. Und Mona nimmt dann halt auch im Prinzip weil sie halt gerne Tennis spielt. Das ist ja etwas, was wir durchaus immer mögen. Also deswegen steht da auch der Untertitel vom Rückschlag zum Aufschlag. Aufschlag nimmt sie halt diese Tennis-Metaphern auch mit in das Buch rein. Aber das ist wirklich ein spannendes Buch. Ich kann hier nur unterstreichen, dass diese vermeintliche Sicherheit, die eine Festanstellung bietet, es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, weil auch das wird da aufgehebelt. Denn diese vermeintliche Sicherheit, die gibt es eigentlich nicht.
Und das Schöne ist, das habe ich ja in meinen Beratungen früher auch immer gehabt. Ja. Deswegen bin ich sehr froh, dass Mona das so aufgedröselt hat. Wenn ich gesagt habe, Businessplan, haben viele gesagt, ja, Businessplan, Quatsch. Ja. Das sind aber die Leute, die sich dann sozusagen samstagsnachmittags in den Garten setzen und überlegen, wo ein Gartenhäuschen hinkommt, dann eine CAD-Software runterladen, lernen, wie das geht und dann einen genauen Plan machen und sich freuen, dass die CAD-Software herausfindet, zu welcher Jahreszeit die Sonne wie steht und wie dann der Schattenwurf ist und ob dann das Rosenbeet verdeckt wird von dem Gartenhäuschen. Die machen also einen irren Aufwand, einen irren Plan. Und wenn sie sich selbstständig machen, haben sie noch nicht mal einen einfachen Businessplan.
Ja, und es sind viele, ich war auf einer Wirtschaftsschule. Ich habe all diese Dinge, die für mich ja heute selbstverständlich sind. Welche Gesellschaftsform gibt es? Wann lohnt sich? Es gibt auch Berater dafür. Aber das Ding ist, ein paar Sachen zu wissen, ist hilfreich. Und auch das alles deckt sie ab in dem, wie gründe ich mich? Manchmal brauche ich vielleicht jemanden, suche ich mir noch jemanden. Und das sind all dieses empfehlenswertes Buch, wenn jemand sagt, ich möchte doch lieber mein eigener Herr, meine eigene Frau sein, wenn die Situation kommt, dass man den Job vielleicht verloren hat, ist das wirklich der Ratgeber Nummer eins.
Ja. Cooles Buch, was ich in der Hand habe, von einem Professor. Und jetzt könnte man sozusagen unsere Zuhörer, Zuseher und Seherinnen fragen, wie alt ist ein Professor?
Ja. Das ist, die Antwort ist immer falsch.
Die Antwort ist immer falsch. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann hier. Wir werden das einblenden dann vielleicht an der Stelle.
Es gibt auch ein Video. Das heißt, wenn man bei uns im YouTube-Kanal schaut oder auf der Webseite, finden wir ein Video von der Buchmesse-Interview mit ihm. Also ich war auch sehr überrascht, also ganz junger Mensch, der sehr früh Professor geworden ist. Und da geht es halt um spieltheoretische Ansatz. Das heißt, wie schaffe ich das im Unternehmen halt durch Gamification tolle Leistungen zu bringen, dass man Teamleistungen vergleicht, dass man so einen sportlichen Anreiz schafft. Im Interview haben wir damals viel Fußballmetaphern benutzt, obwohl ich gar keine Ahnung von Fußball habe, aber es bietet sich halt an. Das heißt, dass du einfach Dinge von einem Top-Team auf die Masse überträgst, dadurch, dass du es sichtbar machst durch diese spielerische Geschichte, und es ist ansteckend und führt zu Höchstleistungen im Unternehmen.
Ja. Professor Dr. Jonas Manske, keine Angst, ist ein junger Mensch, der sehr nahbar ist und auch einen schönen Schreibstil hat, den man versteht. Ja, ist also nicht abgehoben, ist kein typisches Professorenbuch, im Gegenteil. Und die Idee ist klasse. Ne? Er schreibt hier, in unserer Welt ist das Spiel tief verwurzelt. Ja,
ja.
Das stimmt. Also schon seit Tausenden von Jahren, oder?
Also ich mir fallen immer so Sachen ein, wenn man macht ja als Unternehmer, macht man ja auch Dinge, die man gar nicht so gerne mag. Ja. Und sei es, dass man irgendwelches Dinge zur Buchhaltung beitragen muss. Und auch da kann man sich ja immer so ein Spiel machen, dass man halt einfach sagt, hey, wie viel habe ich schon geschafft? Wie viel Prozent oder wie viel? Also wir arbeiten eigentlich immer mit diesen Dingen, egal was wir machen.
Ja, also man darf das nicht verwechseln. Hier geht es wirklich nicht so sehr um diese Spieltheorie, die es ja auch gibt für Strategie.
Ja, das war jetzt gerade den Fehlbegriff, habe ich reingebracht. Gamification ist eigentlich der richtige Begriff, ja.
Weil es gibt auch, ist auch spannend, ja. Aber hier geht es wirklich um das, was man in der Praxis einsetzen kann, in der Mitarbeiterführung. Und das macht er mit sehr, sehr großem Erfolg. Ja. Er bringt diese Leichtigkeit rein.
Geht in großen Teams, geht in kleinen Teams. Also ja. Das heißt, lässt sich fast in alle Bereiche anwenden. Ja. Also Gamification ist eigentlich das Stichwort für dieses Buch und das ins Unternehmen reingebracht, ja. Und das ist ein spannender Ansatz. Schönes Buch, ja. Ja, und wir fangen jetzt hier so, ja, nee, wir enden jetzt mit emotionaler Wucht.
Ja, das ist richtig ausgedrückt. Ja.
Waltraud Herrmann, Wir können alles, auch die Zukunft, ein Buch. Dieses Buch gehört auch zu den Dingern, die normalerweise macht man so eine Bestandsaufnahme von Digital Deutschland und dann denkt man, okay, die Bestandsaufnahme ist da und die Ideen, wie wir das ändern können, stehen da drin. Und jetzt wird's alt, weil natürlich kommen wir in die digitale Zukunft. Nein, das ist nicht so das Fall. Nicht der Fall. Seit wir dieses Buch haben, wird es jeden Tag aktueller, weil wir halt tatsächlich wir sind noch nicht in der digitalen Aufholjagd, die Autorin einfordert. Und sie gibt sehr gute, kluge Tipps, wie es uns auch gelingen kann, wo wir anfangen können im Kleinen. Aber tatsächlich, unser Eindruck ist, in vielen Bereichen fallen wir gerade immer noch zurück. Und deswegen ist dieses Buch ein Muss eigentlich für alle, die mit diesem Thema zu tun haben, in Politik, in Unternehmen und vor allen Dingen in Schulen. Und das ist so ein Ansatz, den Waltraud Herrmann auch gewählt hat. Schaut bitte, dass in den Schulen die Digitalisierung kommt. Und wenn die Lehrer nicht da sind, die es können, lasst die Schüler zu dem Thema sprechen. Holt Leute aus der Praxis, um wirklich einfach im Kleinen zu beginnen, dass wir zukunftsfähig werden, weil wir waren in unserem Land, in der analogen Welt, perfekt. Wir waren wahrscheinlich Weltmeister in diesem Bereich und in der digitalen Welt sind wir die Letzten.
Ja, absolut. Was mich so fasziniert, wir hatten Waltraud ja schon mehrfach auf einer Messe da gehabt, da haben wir sie beide interviewt oder einmal du alleine, ich weiß nicht genau. Und diese Emotion, die darauf rauskommt, diese Wut.
Also ich habe so viel Zorn und Wut habe ich.
Zorn und Wut, also und authentisch und darüber, dass das doch nicht sein kann. Die kommt ursprünglich aus Osteuropa, hat rumänische Wurzeln und sagt, sie hat in ihrem Studium schon mehr Digitalstunden gehabt, wie heute die Leute, die IT studieren, ja. Und sie liebt Deutschland, sie ist hier gern und sagt, das kann doch nicht sein, dass so eine Nation, wie wir es sind, mit den Weltmeistern von früher, ist das so, dass die Butter vom Brot nehmen lässt. Und sie ist so emotional. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, okay, das ist jetzt ein Buch, was dieses Thema aufgreift und ein totaler Verriss von allem ist. Und das ist es nicht. Es geht mit dem Finger in die Wunde, aber es zeigt eben auch, und das ist das Großartige, richtig konkrete Lösungsansätze. Das ist das, was ich an diesem Buch so bewundere.
Wir haben ja einige auch, und dann fällt der Strom aus, ist auch so ein Buch im Prinzip ein Hilferuf für die Umsetzung, dass wir unsere Infrastruktur dringend in den Griff kriegen müssen und einfach anfangen müssen. Und das haben zum Beispiel diese Bücher, und dann fällt der Strom aus und wir können alles, auch die Zukunft gemeinsam. Das ist der Appell fürs Anfangen. Ja, und das ist das, warum wir Bücher machen, weil wir wollen, dass viele Dinge anfangen. Ja. Denn, ich sag's jetzt mal wieder, wir wollen die Welt verändern.
In jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Von einem Nobelpreisträger der Literatur.
So, das war jetzt mal wieder wunderschön, über Bücher gesprochen zu haben, hier in einem Studio Mentoren Media Verlags Talk. Und ich glaube, wir nehmen uns in den nächsten Wochen mal wieder so einen Stapel voll. Ja. Ich glaube, wir können mittlerweile viele Episoden machen, ohne dass wir ein Buch doppelt reinnehmen müssen.
Ja, das stimmt. Das macht Freude. Und vielen Dank und bis bald.
Auch am Ende dieser Episode darf ein Satz nicht fehlen. Bleiben Sie mutig.
Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
Werbung. Erfolg ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis von Handeln. In Denkbuch Erfolg, das Handeln, zeigt Thomas Kapp, wie Sie Ihre Träume verwirklichen können. Der Schlüssel? Konkrete Schritte, die den Unterschied machen. Von Motivation und mentaler Stärke bis hin zu Zeitmanagement und Stressbewältigung. Lassen Sie sich inspirieren, aktiv zu denken und Ihr Bewusstsein zu erweitern. Erschaffen Sie die Fundamente Ihres Erfolgs und gehen Sie Ihren eigenen Weg. Thomas Kapp, Denkbuch Erfolg, Band 3. Das Handeln.